Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
Heute mit Mathis Jungblut. Herzlich willkommen. Und bei uns geht's heute unter anderem um das studentische Wohnen, also um das klassische WG-Zimmer. Denn auch da steigen die Mietpreise immer stärker. Und wir schauen heute mal darauf, welche Maßnahmen die Politik dagegen angestoßen hat. Außerdem sprechen wir über prekäre Arbeitsbedingungen an den Hochschulen. Das und mehr heute hier in der nächsten halben Stunde bei Campus und Karriere. Das Wissenschaftszeitvertragsgesetz. Dieses Wort Ungetüm liefert seit 16 Jahren die Rahmenbedingungen für die Befristung von Arbeitsverträgen an den Hochschulen. Genauso lang wie das Wort ist aber auch die Kritik daran, Kettenbefristung und zu unsichere Arbeitsbedingungen zum Beispiel, das wird immer wieder kritisiert. Die Ampelkoalition wollte deshalb an das Gesetz ran und hat eine Reform vorgelegt. Doch auch daran gab es viel Kritik, sodass sich das Bundesbildungsministerium heute nochmal zusammengesetzt hat mit Beteiligten und auch Betroffenen. Christine Westerhaus war für uns bei diesem Treffen mit dabei. Worum ging es denn genau bei diesem Treffen?
Also in erster Linie ging es um einen Austausch über die Erwartungen an die Reform des Wissenschaftszeitvertragsgesetzes. So hieß es auch wortwörtlich in der Ankündigung. Denn die Diskussionen auf Twitter, die haben ja gezeigt, dass die geplanten Änderungen auf vehemente Kritik gestoßen sind. Und das eben nicht nur bei Betroffenen. Denn kurz nach Veröffentlichung der geplanten Eckpunkte der Reform, da hat sich ja auf Twitter recht schnell eine Initiative unter dem Hashtag Prof für Hanna gebildet. Da war eben eine Gruppe von Profs, hat eine Stellungnahme gegen die geplanten Eckpunkte geschrieben, die inzwischen wirklich von fast 2800 ProfessorInnen unterzeichnet wurde. Und dass sich eben so viele ProfessorInnen mit den Nachwuchsforschenden solidarisieren, das hat eben doch sehr viele überrascht. Und manche Stimmen, die gehen auch davon aus, dass diese Kritik für das BMBF dann letztendlich ausschlaggebend war, die geplante Reform zurück in die Montagehalle zu holen, wie es ja so schön in einem BMBF-Tweet auch hieß.
Welche Kritikpunkte sind das denn genau?
Ja, also nach den Plänen des BMBF wäre ja die Befristungsdauer für die Beschäftigung von Postdoktoranden auf maximal 3 Jahre begrenzt worden. Und würde man das jetzt so umsetzen, dann müssten sich Nachwuchsforschende ja innerhalb von 3 Jahren so weit qualifizieren, dass sie sich auf eine Professur bewerben können. Und dass das nicht zu schaffen ist, darin waren sich im Prinzip alle Beteiligten an dem heutigen Treffen einig. Da wurde ja immer kritisiert, dass sich Postdocs von einer befristeten Stelle zur nächsten hangeln. Aber jetzt einfach nur zu sagen, okay, dann begrenzen wir die Zeit eben auf 3 Jahre, damit hätte sich die Situation für Postdocs eben noch weiter verschlechtert.
Sie haben es ja am Anfang gesagt, es waren ja verschiedene Gruppen da eingeladen heute. Wer war alles denn da vertreten?
Ja, es waren sowohl Vertretende von Wissenschaftsorganisationen wie der DFG, der Max-Planck-Gesellschaft und auch der Helmholtz-Gemeinschaft vertreten, aber eben auch Gewerkschaftsvertreter, auch Vertreter des Deutschen Hochschulverbands und auch Organisationen, die die Interessen Nachwuchsforschender vertreten. Also zum Beispiel das Netzwerk für gute Arbeit in der Wissenschaft und Vertretende der Initiativen Ich bin Hanna und Prof für Hanna, die auf Twitter ja entstanden sind.
Und wie weit gingen die Meinungen dann da in der Diskussion auseinander?
Naja, also man kann sagen, die Vorstellungen davon, wie genau jetzt die Postdoc-Phase aussehen soll, die gingen ja doch recht weit auseinander. Also herauskristallisiert hat sich schon, dass die Zeit nach der Promotion mit mehr Sicherheit verbunden werden sollte. Und ein Begriff, der da immer wieder gefallen ist, das ist der von der sogenannten Anschlusszusage. Und das heißt im Prinzip, dass die Postdoc-Zeit eben nicht nur befristet werden soll, sondern dass es eben auch konkretere Zusagen geben soll, wie es dann nach der Postdoc-Phase weitergehen soll. Und konkret bedeutet das, es gibt weiterhin in der ersten Phase nach der Promotion eine Befristung. Und wenn diese Zeit vorbei ist, dann kann der Arbeitsvertrag nochmal verlängert werden, dann aber nur mit einer sogenannten Zielvereinbarung. Darin wird dann festgelegt, was der oder die Postdoc in dieser Zeit erreichen muss, um sich eben so weit zu qualifizieren, dass er oder sie an dem Institut weiter beschäftigt werden kann. Und dass eine solche Aufteilung sinnvoll ist, darüber herrschte auch auf dem heutigen Treffen im Prinzip Einigkeit. Die Vorstellung über die Dauer dieser beiden Phasen, das ging aber deutlich auseinander. Also manche sagen, ab der Promotion ist die Qualifizierungsphase eigentlich vorbei. Andere würden gern eine deutlich längere Befristungsphase sehen. Aber dass eben mehr Perspektiven für Nachwuchsforschende gebraucht werden, das hat sich eben doch heute deutlich gezeigt, sagt Amrei Bahr, Juniorprofessorin in Stuttgart und Mitinitiatorin von Ich bin Hanna.
Der Austausch im BMBF hat ganz klar gezeigt, dass es jetzt ein Umdenken braucht. Nur über die Höchstbefristungsdauer und deren Länge zu diskutieren reicht nicht aus. Es braucht tatsächlich wirklich eine Perspektive für Postdocs, die sich durch eine Anschlusszusage sicherstellen lassen würde.
Gab es denn am Ende dann eine Einigung bei dieser Diskussion?
Nein, also eine Einigung gab es nicht. Das war laut BMBF aber auch nicht das Ziel des Treffens. Es sollte eben nur ein Austausch über verschiedene Forderungen sein, die das BMBF dann eben in die politischen Beratungen mitnimmt, wie es heißt. Was aber auch an verschiedenen Stellen anklang, das war die Forderung nach einem umfassenden Umbau des Wissenschaftssystems. Das hat zum Beispiel Stefan Mau von der Initiative Prof für Hanna deutlich gesagt.
Ob Sie 2 plus x, 3 plus x, 4 plus x oder 1 plus x sagen, das wird immer auf dasselbe hinauslaufen. Sie müssen an das ganze Paket ran. Ich sehe jetzt einfach auch ein riesiges Fenster, wo wir Reformen anstoßen können, wo es eine große Bereitschaft gibt, wo es ein verändertes Problembewusstsein gibt. Das ist heute anders als vor 5 oder 10 Jahren und sich viele auch bewegen wollen. Und ich glaube, die Chance muss man nutzen, einfach mehr zu machen, als zu sagen, wir regeln hier als Bund nur das WIS-Zeit-VG und damit hat sich das für uns und dann geben wir noch Geld, um ein paar zusätzliche Professuren zu schaffen, sondern wir müssen wirklich einen Systemwandel hinbekommen.
Ja, also man kann sagen, es gibt weiterhin Diskussionsbedarf.
In Berlin hat das Bundesforschungsministerium heute zu einer Diskussion rund um das Wissenschaftszeitvertragsgesetz eingeladen. Und Christine Westerhaus war für uns mit dabei. Vielen Dank. Und wir bleiben bei den Arbeitsbedingungen an den Hochschulen, schauen uns jetzt aber mal eine bestimmte Gruppe genauer an, die der studentischen Hilfskräfte. Die Zeit, dass dabei nur Kopieren oder Botengänge erledigt werden, ja, die ist längst vorbei. Viele übernehmen wichtige Aufgaben in der Lehre, zum Beispiel in der Vorbereitung von Seminaren oder Vorlesungen, aber auch bei Korrekturen von Arbeiten zum Beispiel. Deswegen wird auch bei den studentischen Hilfskräften der Ruf nach mehr Anerkennung lauter. Die Gewerkschaften Verdi und GEW fordern deswegen zum Beispiel auch einen eigenen Tarifvertrag. Thomas Wagner berichtet.
Man ist so als wissenschaftliche Hilfskraft irgendwie so ein bisschen die Stabilisierungskraft, die sehr viel informell macht, sehr viel Verwaltungskram macht, sehr viel scannt, sehr viel Unterstützung und dabei aber überhaupt gar nicht gewertschätzt wird. Alle haben Lust, nach draußen zu gehen.
Treffen mit Brigitte in einer Freiburger Studierendenkneipe. Brigitte heißt in Wirklichkeit anders, will aber ihren richtigen Namen nicht im Radio hören. Denn sie will keinen Ärger bekommen mit dem Lehrstuhl an der Uni Freiburg, an dem sie als studentische Hilfskraft arbeitet. Manchmal mit der geballten Faust in der Tasche.
Darüber hinausgehend sind es natürlich sehr viele Überstunden, die gemacht werden, gerade im Vorsemesterbeginn, wenn viel für die Lehre ansteht. Die Überstunden werden nicht entlohnt, die Überstunden werden auch nicht abgebaut. Das heißt, es ist absolut eine sehr prekäre Situation für sehr viele Studierende, die im Unibetrieb arbeiten.
Die Entlohnung vieler studentischer Hilfskräfte liegt häufig auf Mindestlohnniveau oder gerade mal knapp darüber. Nachzulesen in der Studie Jung, akademisch prekär. Die Erhebung wurde von der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi und der Gewerkschaft für Erziehung und Wissenschaft in Auftrag gegeben. Sie untersucht die Arbeitsverhältnisse, in denen studentische Hilfskräfte beschäftigt sind.
Die Studie hat vor allem gezeigt, dass das eben auch zusammen mit vielen kurzen Verträgen und Kettenbefristungen zu einer regelmäßigen Unterwanderung von Arbeitnehmerrechten führt.
Ergänzt Ann-Kathrin Hoffmann, Studentin an der Ruhr-Universität Bochum. Sie arbeitet in der bundesweiten Vereinigung TV Stud mit, die sich für eine Verbesserung der Situation einsetzt.
Es ist zunächst nicht ersichtlich, warum studentische Beschäftigte, die eine wachsende Personalgruppe an Hochschulen sind und auch von enormer Wichtigkeit für das Funktionieren von Lehre und Forschung darstellen, warum die mit als einzige Gruppe ausgenommen sind vom Tarifvertrag der Länder an Hochschulen.
Und genau das ist die Forderung, die TV Stud erhebt. Auch für studentische Hilfskräfte müssten zukünftig tarifvertragliche Regelungen gelten. Bislang allerdings gibt es einen solchen Tarifvertrag nur in Berlin. Alle anderen Bundesländer bleiben außen vor, mit höchst ungünstigen Auswirkungen für die Betroffenen.
Der Urlaubsanspruch, der liegt bei 20 Tagen, das sind 10 Tage weniger als nach dem Tarifvertrag das ist. Das ist das gesetzliche Minimum. Nee, über 40% nehmen ihren Urlaubsanspruch auch nicht vollständig wahr.
Zitiert Jan Rahner, der in Freiburg Jura und Politikwissenschaft studiert, weitere Details aus der Studie. Als studentisches Mitglied im Freiburger Senat hat er dort auf die Verabschiedung einer Resolution gedrängt, die gegensteuern soll.
Die Zustimmung war dann doch da, dass man sagt, die Arbeitsbedingungen sind in ihrem Umfang für die Arbeit, die geleistet wird, einfach prekär und das sollte sich schon verbessern. Wir haben dann lange verhandelt, aber letztlich diese Stellungnahme auch beschlossen. mit den Lehrenden zusammen.
Trotz der Studie, trotz dieser Resolution heißt es allerdings in einer Stellungnahme des baden-württembergischen Wissenschaftsministeriums:
Aktuell sehen wir keinen Handlungsbedarf.
Das Ministerium begründet diese Haltung unter anderem damit, dass eine Beschäftigung als studentische Hilfskraft vordergründig nicht zur Sicherung des Lebensunterhaltes diene. Der Zweck sei vielmehr,
den Start ins Berufsleben zu erleichtern. Aufgrund der breiten Aufgaben und Einsatzmöglichkeiten eröffnet die Hilfstätigkeit die Möglichkeit, im Vorfeld der Berufswahl Fähigkeiten auszuprobieren, zu erlernen und eigene Talente zu entdecken.
Darüber hinaus verweist das baden-württembergische Wissenschaftsministerium auf eine Vereinbarung der Tarifgemeinschaft Deutscher Länder, die auch die Entgelte für studentische Hilfskraft regele. Daran fühle man sich gebunden. Unverständnis dagegen bei Betroffenen wie Jan Rahner aus Freiburg. Er kündigt schon mal an:
Das Bündnis von studentischen Hilfskräften ist sich auch nicht zu schade, auf die Straßen zu gehen. Locker wird nicht gelassen. Es wird Zeit, dass studentische und wissenschaftliche Hilfskräfte die Anerkennung bekommen, die sie verdienen.
Die Situation auf dem deutschen Wohnungsmarkt, die ist vor allem für diejenigen, die in den Großstädten wohnen, eine ziemliche Katastrophe. Das betrifft natürlich auch die Studierenden oder Auszubildenden, die bei einer Studienzusage in München, Berlin, Hamburg oder Köln meistens erstmal ratlos sind. Das Deutsche Studierendenwerk hat deswegen das Programm Junges Wohnen gestartet, mit dem die Länder mit 500 Millionen Euro Wohnraum für junge Studierende oder auch Auszubildende schaffen können. Bundesbauministerin Clara Geiwitz hat das Programm heute Morgen in Berlin in einer Studentenwohnanlage vorgestellt und Claudia van Laak war mit der SPD-Politikerin für uns unterwegs.
Dann gehen wir jetzt mal rein, oder?
Ja.
Das hier ist heute das Berliner Gegenprogramm zu König Charles. Eine hemdsärmelige Bundesbauministerin Clara Geiwitz, die nicht das schicke, sanierte Studentenwohnheim vorgeführt haben will. Nein, die Sozialdemokratin will dahin gehen, wo es wehtut.
Zum Chaos, das pralle Leben. Das pralle Leben zu den schlechten Umständen jetzt.
Wollen Sie das sehen?
Ja, hat sie gesagt. Wollen
Sie das sehen? Siegmundshof heißt die Anlage, die dem Berliner Studentenwerk gehört. 13 Gebäude aus den 50er und 60er Jahren, die unter Denkmalschutz stehen. Platz für insgesamt 600 Studierende. Haus 1 ist unsaniert. Im Treppenhaus liegen Mülltüten. In der Gemeinschaftsküche stapelt sich das benutzte Geschirr vom Vorabend. Geiwitz schaut sich um.
Haben Sie denn jetzt hier Sanitärräume für alle gemeinsam?
Ja, genau. Da jeweils in dem Part.
Auf 22 Bewohnerinnen und Bewohner kommen 2 Toiletten und 3 Duschen. Der Standard ist schlecht. Trotzdem beträgt die Wartezeit mehr als 18 Monate für ein solches Zimmer, das 300 bis 400 Euro monatlich kostet. Der Geldsegen von der Bundesregierung kommt da gerade recht.
500 Millionen Euro, das ist im Baubereich auch eine große Summe, die zur Verfügung steht. Mit diesem Geld kann dringend benötigter Wohnraum neu geschaffen werden. Aber auch natürlich sind einige Studentenwohnheime, einige auszubildende Wohnheime auch in die Jahre gekommen. Die jungen Menschen brauchen zum Beispiel schnelles Internet, aber natürlich muss auch viel saniert werden und auch dafür steht dieses Geld zur Verfügung.
500 Millionen Euro, die jetzt an die Länder verteilt werden. Der Bau und die Sanierung von Wohnheimen für Studierende wird damit subventioniert. Das Geld können gemeinnützige Träger wie die Studentenwerke erhalten, kommunale Wohnungsbaugesellschaften, aber auch private Investoren. Matthias Anbuhl, Vorstandsvorsitzender des Deutschen Studierendenwerkes, es sei das größte Förderprogramm für junges Wohnen seit der deutschen Einheit.
Die Rahmenbedingungen sind im Moment nicht einfach, das muss man ganz klar sagen. Die Zinsen sind hoch, die Baukosten sind gestiegen. Trotzdem ist das Fördervolumen so hoch, was jetzt draufkommt auf die Mittel der Länder, die vorhanden sind, dass man sagen kann, die Förderkonditionen werden besser und es wird uns dadurch ermöglicht, in den Ländern wirklich neu zu bauen oder zu sanieren. Und das wird auch passieren jetzt in den nächsten Jahren. Da bin ich relativ zuversichtlich. Wir brauchen den Zuschuss, wir stehen bereit und wollen gerne Wohnungen bauen.
Das Besondere, mit dem Förderprogramm können auch Wohnheime für Auszubildende neu gebaut oder saniert werden. Das war eine Forderung der Gewerkschaften gewesen. Julia Bönke, die Bundesjugendsekretärin der Gewerkschaft Verdi.
Wir begrüßen als Verdi-Jugend ganz ausdrücklich auch, dass die Bundesregierung nicht nur Studierende in den Blick nimmt, sondern auch Auszubildende mit diesem jungen Programm gefördert werden. Wir haben ja die Situation, dass Auszubildende es noch sozusagen wenig Möglichkeiten bisher gibt oder dass eher so eine Ausnahme ist, dass es Auszubildenden Wohnheime gibt. Und wir sehen auf jeden Fall sehr, sehr positiv, dass der Bund das mit diesem Programm auch in den Blick nimmt, dass das explizit auch gefördert werden soll.
Jetzt geht es in die Umsetzung. Wir brauchen das Geld ganz dringend. Wir wollen bauen und sanieren, sagt Petra May-Hartung, die Geschäftsführerin des Berliner Studierendenwerkes.
Ja, absolut. Also wir warten da im Grunde drauf. Und auch darauf, dass das Land Berlin da uns auch nicht vergisst.
Das Berliner Studierendenwerk hat vergleichsweise wenige Wohnheimplätze im Angebot. 95% der Studierenden müssen sich auf dem freien Markt eine Wohnung oder ein Zimmer besorgen. Auf der Warteliste stehen gerade 4.600 Personen. Die Wartezeit 3 Semester.
Erst ein paar Wochen ist es her, dass der Fall der ermordeten Luise in Freudenberg große Schlagzeilen gemacht hat. Dabei wurde vor allem diskutiert, dass die beiden mutmaßlichen Täter ja selbst noch Kinder waren. Heute wurde in Berlin die Kriminalstatistik vorgestellt und es zeigt sich, solche Fälle wie in Freudenberg sind zum Glück nur die Ausnahme. Aber auch bei der Polizeistatistik zeigt sich ein besorgniserregender Trend. Der Anteil der tatverdächtigen Kinder, die ist im vergangenen Jahr um mehr als 90.000 gestiegen. Dabei ging es vor allem um kleinere Delikte wie Sachbeschädigung oder Diebstahl. Mehr dazu von Bianca Schwarz.
Dieser Anstieg wirkt erstmal massiv. 11,5% mehr Straftaten in Deutschland. Insgesamt hat die Polizei rund 5,6 Millionen Delikte registriert. Allerdings, hier spielen die Corona-Jahre noch mit hinein. Im Vergleich zu 2019, das war das letzte Jahr ohne Corona-bedingte Einschränkungen, beträgt der Anstieg noch 3,5%, was ja immer noch deutlich ist. Der langfristige Blick auf die Statistik sieht jedoch ganz anders aus und war Bundesinnenministerin Nancy Faeser deshalb auch wichtig.
Trotzdem gilt weiterhin, wir sind ein starker Rechtsstaat und ein sicheres Land. Vor 10 Jahren war die Kriminalität mit fast 6 Millionen Straftaten deutlich höher. Ich will aber nichts beschönigen, aber es ist doch zur Einordnung wichtig am heutigen Tage.
Besonders besorgt ist Faeser wegen der steigenden sexuellen Gewalt gegen Kinder. Um die Verbreitung von Gewaltdarstellungen an Kindern einzudämmen, intensiviere sie die internationale Zusammenarbeit, insbesondere mit den USA.
Besonders wichtig sind für mich die Meldung des National Center for Missing and Exploited Children, kurz NCMEC, aus den USA. Die Betreiber von Internetdiensten geben Hinweise auf Kindesmissbrauch an diese Organisation. Und diese gibt die Hinweise dann an Strafverfolgungsbehörden auf der ganzen Welt weiter und insbesondere auch ans BKA.
Erst letzte Woche hat Nancy Faeser das Center besucht und sich mit dem US-Innenministerium zu einem verbesserten Datenaustausch beraten.
Denn sexualisierte Gewalt gegen Kinder kennt keine Grenzen. Wir können nur in enger internationaler Zusammenarbeit erfolgreich gegen die Täter vorgehen. Daher verhandeln wir im Moment auch mit Hochdruck über die EU-Verordnung zur Bekämpfung des sexuellen Missbrauchs von Kindern im digitalen Raum. Wir werden damit erstmals europäische Instrumente schaffen.
Auch die Gewalt gegen Frauen hat deutlich zugenommen. Das läge auch daran, dass immer mehr Frauen Gewalt zur Anzeige bringen würden, erklärte der Präsident des Bundeskriminalamtes Holger Münch.
Bei den Vergewaltigungen, sexuellen Nötigungen und Übergriffen ist es so, dass wir einen Anstieg auch gegenüber 2019 von gut 26% haben. Das ist sehr deutlich. Hier sehen wir allerdings auch ein Zusammenhang zur MeToo-Debatte, zur gestiegenen Anzeigenbereitschaft, zur Aufarbeitung von Missbrauchsskandalen.
Des Weiteren verzeichnet die polizeiliche Kriminalstatistik für das Jahr 2022 mehr minderjährige Täterinnen und Täter und hier einen starken Anstieg von Delikten nichtdeutscher Jugendlicher. Das läge oft an äußeren Umständen, erklärte der Präsident des Bundeskriminalamtes Holger Münch. Sei die wirtschaftliche Lage einer Familie schwierig, würden mehr Kinder stehlen. Würden diese in ihrem Umfeld Gewalt Gewalterfahrungen machen, neigten sie eher dazu, Selbstgewalt weiterzugeben. Nichtdeutsche Minderjährige seien gerade bei einem Fluchthintergrund aus Kriegsgebieten wie der Ukraine oder Syrien davon stärker betroffen, so Münch.
Gerade diese vulnerablen Altersgruppen sind unter den zugewanderten Geflüchteten besonders zahlreich vertreten.
Er sieht jedoch keinen Grund zur Panik.
Wir haben solche Phänomene nicht das erste Mal. Bei den tatverdächtigen nichtdeutschen Jugendlichen haben wir das auch gesehen im Zusammenhang mit der Zuwanderungswelle in den Jahren 15 und 16. Und die Zahlen sind damals wieder auf das vorherige Niveau zurückgegangen.
Bundesinnenministerin Nancy Faeser will auf der Innenministerkonferenz im Juni insbesondere Lösungen finden, um die Gewalt gegen Kinder und Frauen einzudämmen.
Und das war's für heute bei Campus und Karriere. Mein Name ist Mathis Jungblut. Schön, dass Sie dabei waren.